Okay, dann steigen wir jetzt rein in die Materie. Ich habe natürlich die Gewohnheit, erstmal einen Gruß an das Publikum zu richten. Ich muss ein bisschen lachen, ich muss ein bisschen schmunzeln. Das wird keine leichte Folge hier. Das wird auf jeden Fall auch eine besondere Folge, weil wir sitzen hier gerade zusammen. Wir, das sind Katja, Andrea und ich. Katja, ich stelle dich auch nochmal vor, für die, die dich nicht kennen. Du bist Galeristin.
Neuerdings, ja.
Neuerdings, wie du schon sagst. Du bist aber mit Galerien aufgewachsen auch gewissermaßen. Wir gehen da auf jeden Fall gleich noch richtig in die Materie rein, wie dein Werdegang war, wie deine Laufbahn sich gestaltet hat. Und wir sind aber, und das werfe ich jetzt sozusagen vorne weg, wir sind gute Freunde. Wir kennen uns schon länger jetzt und deswegen gucken wir, dass wir uns da nicht zu sehr in den persönlichen Anekdoten verlieren.
Das wird eine Herausforderung, aber ich freue mich.
Wer, wenn nicht wir? Könnte dieser Aufgabe gerecht werden.
Zumal wir oft gesagt haben, in irgendeinem belanglosen Gespräch, das hätte man jetzt als Podcast aufnehmen können. Wahrscheinlich funktioniert es jetzt genau nicht, wo wir
das so wird total stocken. Wir werden hier die ganze Zeit nur verhaspeln, immer wieder rückspulen.
Ich hab schon Angstschweiß, ja.
Kommen wir mal direkt rein. Stichwort Schweiß. Katja, wir sind jetzt hier, auch das kann man mal transparent vorwegnehmen, eigentlich zusammengekommen im Rahmen der Spark Art Fair, aber die Spark Art Fair ist schon lange vorbei. Wir sitzen eigentlich während einer ganz anderen Messe schon wieder zusammen, und zwar in der wunderschönen Stadt Düsseldorf, wo gerade parallel die Art Düsseldorf stattfindet, auf der du auch ausstellst. Mit einer anderen Künstlerin, mit einem anderen Programm, auch da gehen wir gleich nochmal ins Detail, wie sich das alles eigentlich zusammensetzt. Aber wie ist deine Stimmung? Wie ist dein Puls? Wie ist überhaupt noch die Kraftreserve momentan?
Ja, jetzt unmittelbar. Ich habe gerade fast 2,5 Stunden von Bonn nach Düsseldorf gebraucht mit dem Auto. Also das Versprechen NRW, alles ist nah beieinander. Das mag schon stimmen, aber dieses Verkehrsaufgebot und diese Masse an Menschen hier ist belastend. Nein, es ist tatsächlich gerade ein spannender Ritt, weil das erste Quartal, und das war jetzt auch mein Start in der Galerie, sehr dicht getaktet war. Also sowohl was Messen angeht als auch Ausstellungen. Und irgendwie ist es fantastisch, weil du kommst gar nicht irgendwie aus diesem Strudel raus. Aber jetzt, wo ich weiß, nach Düsseldorf wird jetzt mal wirklich ein bisschen Ruhe einkehren, bin ich jetzt schon vorfreudig, dass das irgendwie jetzt bald im besten Sinne überstanden ist und man so ein Zwischenfazit ziehen kann.
Kannst du das mal vielleicht für andere übersetzen, was ein bisschen Luft heißt? Also ist die nächste Messe dann erst in 2 Wochen oder habt ihr dann wieder Ausstellungseröffnungen? Wie ist so ein bisschen der Rhythmus jetzt?
Also der Ausstellungsrhythmus ist eigentlich relativ gleichbleibend. Wir zeigen in 6 bis 8 Wochen Rhythmen Ausstellungen, also Solo-Ausstellungen. Haben aber immer noch parallel dazu eine Gruppenausstellung, eine kuratierte. Das vergisst man dann zwischendurch, weil man natürlich den Fokus total auf die Solo-Ausstellung legt. Die Messen werden jetzt erstmal bis Herbst pausieren. Wir hatten überlegt, noch hier und da was einzuschieben, aber da ist jetzt auch die Erkenntnis gekommen, dass man vielleicht auch mal, sag ich mal, Richtung Sommer das ein bisschen luftiger gestalten kann, zumal der Sommer ja dann auch wirklich, viele sind verreist und eine gewisse Lethargie tritt ein, bevor dann im Herbst wieder alle vorfreudig sich in den Kunst, ins Kunstgeschehen schmeißen. Das heißt, jetzt mit NRA Düsseldorf stehen noch 2 große Solo-Ausstellungen bevor und dann erst wieder zum Oktober, November die Messen.
Und wie viele Messen habt ihr jetzt mitgenommen in diesem Jahr?
Wir haben jetzt seit Januar jeden Monat eine gemacht. Also
Nummer 4.
Nummer 4 ist es jetzt, genau.
Wow. Ja. Und fangen wir doch nochmal bei Adam und Eva an. Du bist, wie ich schon vorhin erwähnt habe, gewissermaßen auch hineingeboren in deine Rolle als Galeristin heute. Das ist eine Berufung durch und durch. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie alles gekommen ist? Wie bist du zur Kunst gekommen? Und wann war für dich auch klar, dass das überhaupt ein Werdegang ist oder eine Laufbahn?
Ja. Meine Mutter hat 2012 eine Kunstgalerie gegründet. Das ist jetzt ein paar Jährchen her, aber es ist eben nicht diese Laufbahn, die andere illustre Galeristen, vorzeigen können, dass man das wie schon mit der Muttermilch aufgesogen hat. Meine Mutter kommt eigentlich aus der Garten- und Landschaftsarchitektur, ist jetzt nicht ganz weit weg davon, aber sie ist keine, sag ich mal, Galeristin von Hause aus gewesen und trotzdem hat sie sich dafür entschieden, diese Galerie aufzubauen, auch aus unterschiedlichsten Umständen, die gar nicht so geplant waren. Und lustigerweise, als ich 2012 Abi machte in Bonn, das war das Jahr, als die Galerie eröffnet wurde, meine Eltern haben eine ganz tolle Immobilie gefunden, die der Stadt gehörte, die eigentlich völlig vermoderte, und das war auch so ein bisschen die Initialzündung. Also es ging eigentlich, und das ist, glaube ich, heute ganz anders, oder die Wahl hat man oft nicht, es ging eigentlich, oder es fing an damit, dass man einen Ort gefunden hat, den man irgendwie mit Kunst bespielen wollte. Oft ist es ja eher so, man hat das Vorhaben, man möchte eine Galerie gründen oder irgendwie ein Produkt, das irgendwie dem Kunstmarkt nahesteht, und dann erst sucht man und dann merkt man, oh, es ist wahnsinnig schwierig. Und das war ein bisschen andersrum, und rückblickend sagt meine Mutter auch, mein Gott, hätte ich gewusst, was da auf mich zukommt. Für mich wiederum ein großes Geschenk. Ich bin allerdings dann erst 2012, also ich habe 2012 Abi gemacht und bin dann nach Berlin erstmal abgehauen. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich auch irgendwie alles ganz uninteressant, weil ich habe Abi gemacht, ich wollte weg. Und ich wollte natürlich auch erstmal was ganz anderes machen oder mich jetzt nicht unbedingt schon danach orientieren. Und bin dann aber im Laufe der Jahre in Berlin dann doch, konnte ich mich irgendwie gar nicht, davor drücken, dass ich es doch irgendwie ganz spannend finde, was Mutter tut. Und auch, dass die Kunst natürlich nicht nur auf dem Kunstmarkt untergebrochen ist. Ich habe für eine Institution gearbeitet, ich habe für eine Kunstmesse gearbeitet, ich habe frei geschrieben und alles Mögliche ausprobiert, um dann zur Erkenntnis zu kommen, 12 Jahre später, ach, eigentlich will ich doch was Eigenes machen, und jetzt ist da diese Infrastruktur ein ganz großes Geschenk. Aber auch dann braucht es nochmal eine Zeit, bis ich das nicht als Last gesehen habe, jetzt muss ich da, und jetzt könnte ich was übernehmen, was ich vielleicht gar nicht so in diese Richtung entwickelt oder was ich gar nicht so eins zu eins unterschreiben würde, oder ich hätte es ganz anders gemacht, sondern es ist immer die Frage, ist es ein großes Geschenk oder ist es auch so ein bisschen ins gemachte Nest setzen? Fängst du lieber von null an oder steigst du etwas ein, wo auch schon eine gewisse Infrastruktur vorhanden ist? Ja, jetzt würde ich noch weiter ausholen, aber das Fazit ist, dass ich dann nach 12 Jahren gesagt habe, okay, ich mache es und ziehe zurück nach Bonn, da wo ich aufgewachsen bin, und steige jetzt ein.
Ich würde 2 Dinge aufgreifen. Ich glaube, das erste ist nochmal so ein bisschen das Abstraktere. Ich kenne dich ja einfach, wie gesagt, sehr gut, wir kennen uns beide sehr gut, und du hast gerade am Anfang deiner Antwort auch schon so mit beiklingen lassen, dass nämlich unsere Branche ja sehr durchsetzt ist von Widersprüchen, nämlich einerseits der Widerspruch, dass man gerne auf Tradition baut, ja, und wenn eine Familie schon lange im Kunsthandel zum Beispiel tätig ist oder wenn die Vorfahren, Mutter, Oma, Opa, alle schon irgendwie in so einem bestimmten Bereich, in einer Nische vielleicht auch schon der Kunstwelt tätig waren, dann ist das immer auch ein Qualitätssiegel, und es hat gleichzeitig diesen Nepotism-Beigeschmack, absolut, ja, den man vermeiden möchte. Absolut, ja. Und ich finde es ganz spannend, also das hast du eigentlich in deiner Ausführung auch gerade genau so beschrieben. Also das ist halt einerseits was ist, es ist sehr gut, auf einer Infrastruktur aufbauen zu können. Total, das ist ein Geschenk, wie du gesagt hast. Und gleichzeitig aber, man muss so irgendwie haarscharf die Kurve bekommen, dass es nicht einfach wirkt wie, ah ja klar, ja, hat sie sich hier ins gemachte Nest gesetzt.
Erstaunlicherweise ging das stark von mir aus. Also ich bin davon ausgegangen, dass man auf mich schaut und denkt, naja, sie macht es jetzt einfach. Das, in der Realität war es so, dass mir fast alle Menschen in meinem Umfeld dazu wirklich geraten haben oder zugesprochen haben, sie macht das, das ist fantastisch. Also eher so, es wäre dumm, wenn du das nicht tust. Also das heißt, es war für mich eigentlich so ein Prozess des Umdenkens und der Erkenntnis, dass sich, glaube ich, viele so etwas wünschen würden und ich das da vor der Nase habe. Hinzu kommt auch, dass ich, wie ich vorhin sagte, in unterschiedlichen Positionen schon war. Also ein schönes Beispiel, mein Job davor, ich habe für eine Messe gearbeitet in Berlin. Also ich sage jetzt mal ganz blöd, das ist
reine Messe in Berlin.
Welche mag das sein? Du bist natürlich dann, wenn du auf Galerienakquise gehst, so in der Rolle des Klinkenputzers. Also natürlich gibt es sehr viele Galerien, die dir zugewandt sind und auch die sich schnell überzeugen lassen. Aber du musst natürlich eine extrem, also vor allem vom Hintergrund dieser Dichte an Messen, der Bandbreite und dann des zunehmend erschwerten Marktes, musst du wirklich um die Gunst der Galerien buhlen. Und ich habe dann irgendwie auch gedacht, ach, wenn ich jetzt die Seiten wechsle, ja, dann bin ich in dieser Galerienposition und werde dann irgendwie immer belagert oder ja. Jetzt ist es aber so, dass ich merke, wow, jetzt wo ich Galeristin bin oder wo ich quasi eine Galerie unter meinen Fittichen habe, habe ich ein viel wohlwollenderes Umfeld. Also es ist so, dass die Galerien, die anderen Galerien Kollegen sind. Ich muss nicht mehr irgendwie so quasi auf das andere Ufer schauen und überlegen, wie mache ich jetzt irgendwie die Ansprache oder wie gehe ich auf dich zu, sondern ich glaube, wenn du in diesem Galerienboot bist, dann hat man eine ganz gute Position, um sich durch den Markt zu navigieren. Das gefällt mir gerade total, weil ich auch mich fragte, wenn du jetzt irgendwie wieder in dieser Position bist, jetzt in der Galerie, Tag ein, Tag aus und kriegst eigentlich gar nicht mehr so viel von der Außenwelt mit, wird dir das gefallen? Aber du steuerst dein eigenes Boot und kannst das eigentlich ganz gut navigieren und hast nicht immer so diesen Druck, dass du am Ende ein Produkt delivern musst, sondern du hast eigentlich eine ganze Bandbreite an Aufgaben.
Ich würde noch noch auf einen anderen Punkt kurz nochmal zurückkommen, nämlich, du meintest zwar, dass vor 12 Jahren, ne, die Galerie eröffnet wurde, oder nee, 2012, was aber ja gut vor 13 Jahren mittlerweile ist. Du hast mir aber, glaube ich, mal erzählt, es kann auch sein, korrigiere mich gerne, wenn ich mich täusche, aber ihr hattet im Prinzip auch vorher schon Ausstellungen bei euch, im Haus allerdings. Ja. Ne? Ist für dich damals das auch der erste Berührungspunkt gewesen mit Kunst? Hat dich das vielleicht auch überhaupt an diese Welt herangeführt? Weil ich weiß ja, du hast auch mit dem Studium nicht klassischerweise mit Kunstgeschichte begonnen, sondern bist auch nochmal einen anderen Abweg gegangen.
Ja, richtig. Das klingt ja wie düster.
Ja, also Katja war im Drogenmilieu ganz tief verwurzelt.
Ich habe gar nicht studiert. Gar nicht. die ersten Berührungspunkte. Das sind ja dann immer diese Geschichten, wo man dann irgendwie erzählen muss, möchte, die Eltern haben mich damals schon als Kind in irgendwelche Kirchen gesteppt. So war es auch tatsächlich, ja, wenn man Kunst, den erweiterten Kunstbegriff halt auch noch einschließt. Meine Eltern waren schon immer sehr kunstaffin, vor allem aber, dass sie uns früh mit irgendwie Themen konfrontieren wollten, die wir erstmal ja nicht proaktiv alleine uns so vielleicht aussuchen würden oder proaktiv damit irgendwie in Dialog gehen, um einfach auch immer Reibung zu schaffen, ja, also in alle Richtungen. Und die zeitgenössische Kunst als solche, die kam dann, als wir, als ich als Kind in Karlsruhe lebte, tatsächlich in der Nähe von Karlsruhe, und wir sehr regelmäßig ins ZKM gingen. Und die hat natürlich auch gerade, sag ich mal, für Kinder, die Museen natürlich irgendwie erstmal langweilig finden, diese wahnsinnig aufwendigen Installationen, großen Medieninstallationen und irgendwie auch sehr partizipativ, dass ich merkte, Kunst ist ja nicht nur Kirche und altes Gemälde, sondern vor allem ja die kontinuierliche zeitgenössische quasi Auseinandersetzung mit Themen und Gedankengängen, die uns als Kinder auch schon irgendwie begleiten. Und da habe ich dann gemerkt, das finde ich doch ganz spannend, ja, weil das irgendwie eine Form ist, die mir zusagt, mehr als Literatur, mehr als Sport, also das, was man vielleicht als Kind dann auch so langsam sich so reinfickt. Meine Schwester hat den ganzen Tag gelesen und mein Bruder war Hobbyfußballer. Ich fand das dann irgendwie spannender, ins Museum zu gehen. Aber gut, das waren dann so die ersten, sag ich mal, nennenswerten Erfahrungen. Und dann, als meine Mutter sagte, sie möchte irgendwie zu Hause mal was ausstellen bei uns, dann habe ich dann auch irgendwie verstanden, es gibt ja auch noch einen Markt dahinter, man kann das ja auch irgendwie monetarisieren, man kann irgendwie auch das Publikum zugänglich machen, das jetzt nicht nur abstrakt irgendwie in eine Kulturinstitution geht, sondern auch das Umfeld dafür erwärmen. So, und das war dann der Moment, wo ich auch merkte, der Dialog, der durch die Kunst entsteht, den finde ich spannend, weil ich schon immer gerne unter Menschen war, gerne irgendwie auch ein Produkt an den Mann, an die Frau gebracht habe, und sei es irgendwie eine persönliche Geschichte, die ich sehr elaboriert erzähle. Also genau, das waren dann so die Kombinationen, dass ich auch, glaube ich, zunehmend verstand, was bedeutet denn eigentlich Kunstmarkt im Vergleich zu überhaupt Kunsterfahrung und Kulturvermittlung und so weiter.
Und gleichzeitig überschneidet sich ja alles so krass, ne? Ich habe gestern mit meiner Partnerin ein sehr langes Gespräch auch geführt über, ich sag mal so, Zusammenhänge zwischen Kunstmarkt, zwischen auch Ausstellungspraxis, und bin im Prinzip bei dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, also es ist wirklich ein absolutes People-Business, sage ich mal jetzt, wenn man es in einem unternehmerischen Sprech formulieren möchte, weil klar kannst du für alles einen Vertrag aufsetzen und kannst auch von Anfang an einen Vertrag auf den Tisch klatschen, aber wenn dir irgendwie die Nase krumm gewachsen ist oder du irgendwie anders negativ auffällst, dann sind auch diese Verträge alles nichts wert. Und am Ende ist es wirklich, wie du zwischenmenschlich fungierst und agierst. Und deswegen finde ich es so spannend, dass ihr nicht nur Ausstellungen bei euch zu Hause gemacht habt, sondern generell ja euch eigentlich dadurch auszeichnet, du und deine Co-Galeristin, sage ich jetzt mal, dass ihr die Leute auch bei euch zu Hause beherbergt. Also wenn da Ausstellungsvorbereitungen sind in Bonn, also haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, wo die Galerie ist, in Bonn, dass dann bei euch die Leute wie Gäste ein- und ausgehen, beherbergt werden und da teilweise eine Woche oder länger auch schlafen.
Jetzt hast du aber die Erwartungshaltung. Das wollten wir eigentlich jetzt anbieten. Für alle zukünftigen Künstler. Ja, nein, doch, das ist richtig, und das war keine Strategie, die wir irgendwie mal definiert haben, sondern das liegt sicherlich daran, dass ich mit meinen 3 Geschwistern in einem Haus aufgewachsen bin, wo immer viel Fluktuation war, immer rein und raus, und wir haben einfach, ja, ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Das heißt, das war immer irgendwie so ein No-Brainer, dass man das unter ein Dach irgendwie vereint. Das kommt einem natürlich auch oft oder kann einem auch ein bisschen in den Rücken fallen oder beziehungsweise, ja, wie soll ich sagen, es ist People-Business, Stichwort People-Business. Du hast, alles steht und fällt mit der, ja, mit dem persönlichen Austausch und der kann ganz erquicklich und positiv sein, der kann aber natürlich auch mal negativ ausfallen und wenn du dann natürlich diese Nähe hast, dann ist das unangenehm und dann kommst du da auch so schnell nicht raus, weil du bist natürlich dann schon in so einem, sag ich mal, in so einem Dialog und in so einem, in so einer Spirale, dass alles dann irgendwie auf einmal wirkt wie, wir müssen jetzt hier mal Tacheles reden und die... Also was die Galerie oder die Zusammenarbeit mit unseren Künstlern sicherlich auszeichnet, ist die Nähe, wie du sagst. Also wir möchten gar nicht unbedingt, also wir möchten gerne mit Künstlern zusammenarbeiten, die wir uns nicht irgendwie auch in unserem eigenen Haus irgendwie beherbergt vorstellen können. Also wir wollen wirklich immer sicher gehen, dass das ein sehr ehrlicher, aufrichtiger Austausch ist, dass wir auch irgendwie eine Woche im Zweifel zusammen verbringen können, Aufbau, Ausstellungseröffnung und so weiter und so fort. Und das ist fantastisch, das ist auch mal das Feedback der Künstler, dass sie das besonders finden. Ich dachte auch oft, das sei irgendwie normal. Also so bin ich aufgewachsen. Es haben immer Künstler irgendwie gepennt oder es gab noch am nächsten Morgen Frühstück mit 20 nicht geladenen Leuten. Also ich dachte, ich war wirklich so der Meinung, dass so gehört sich das. Bis ich dann irgendwann natürlich merkte, ah, okay, es gibt auch Galerien, die trennen das ganz, ganz strikt und die bewusst schauen, dass es dann nicht so eine zu starke Überschneidung gibt und daran möchte ich unbedingt festhalten. Also ich finde es ganz besonders, weil eben auch sofort eine Vertrauensebene entsteht, die auch nicht so schnell irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ausgenutzt wird, weil das ist einfach das oft eine sehr große gegenseitige Dankbarkeit. Aber ich merke natürlich auch, jetzt wo ich neu eingestiegen bin, dass es manchmal schon auch wichtig ist, eine gewisse Distanz zu bewahren. Also einfach um sich zu schützen, um auch vielleicht eine gewisse Strenge walten zu lassen. Also meine Mutter, die ist fantastisch, die ist auch nicht zuletzt, weil ich, ja, wir sind zu viert, wir sind in einer großen Familie aufgewachsen, da war immer irgendwie ein, ja, so eine gewisse Open-Door-Policy. Aber das möchte ich jetzt schon auch insofern ein bisschen ändern, als dass ich ja, mich frage, wie trete ich als Galeristin auf? Ja? Muss es direkt das offene Haus sein oder kann man erstmal auch so Wege gehen, dass man sich aneinander herantastet? Erstaunlicherweise finden die Künstler es manchmal auch ganz angenehm, ne? Wenn man nicht direkt irgendwie ja, sich da verbrüdert und gemeinsame Frühstückstisch sitzt.
Zumal, also ich sag mal, wenn du jetzt in einem anderen Bereich, in einer anderen Branche gucken würdest, wenn ich eine Ausschreibung sehe, wo steht, wir sind im Büro eine erweiterte Familie, direkt Red Flag, also würde man ja sofort sagen, nee, will ich überhaupt nicht, Business ist Business, Arbeit ist Arbeit, ich will fertig sein damit. Ja, ja. Das ist eben in der Kunstbranche ohnehin schon hinfällig.
Ja, total. Ich finde es auch oft irgendwie, das ist ja heuchlerisch eigentlich, ne? Also immer diese flache Hierarchie nun wer, ne? Also natürlich duzt sich jeder sofort und natürlich, ja, treiben alle dann auch noch nach, weiß ich nicht, Lernschuss, Schabernack, aber eigentlich sehen sich, glaube ich, viele auch mal wieder so nach etwas klaren Linien und in der Realität ist es vor allem auch so, dass wir dann doch sehr wohl sehen im Kunstmarkt, dass es da starke Hierarchien gibt, ne? Entgegen der vermeintlich, ja, lockeren, des lockeren Umgangs miteinander, ne?
Ja, absolut. Und um jetzt auch nochmal in, ich sag mal, die Kuratierung so eines Programms zu gehen. Also ich will auf jeden Fall auch noch dahin überleiten, wie wählt ihr überhaupt eure Künstlerinnen aus? Wie ist auch gerade der Prozess, weil es ja ein unfassbar spannender Moment eigentlich ist, eine spannende Momentaufnahme bei euch konkret in der Galerie. Du kommst da hinzu, du und deine Mutter, ihr habt natürlich unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Geschmäcker. Und das würde mich auf jeden Fall interessieren, wie ihr das balanciert. Und dann gehen wir sozusagen noch wieder zu den Messen rüber, wie man da dann auch die Brücke herstellt. Aber erstmal, wie ist das Programm zusammengesetzt und was bewegt sich da gerade?
Ja, also genauso so unmittelbar wie diese Galeriegründung irgendwie entstand, ohne Businessplan, ohne ja, langjährige Recherche und so weiter, so ist auch das Programm zusammen, ja, oder zusammengestellt worden. Und zwar, dass über die Jahre meine Mutter immer mehr Künstler kennenlernte, aber auch über, sag ich mal, Ausstellungsprojekte natürlich auch so ein paar Pfeiler hatte, was verkauft sich gut, was funktioniert vielleicht auch vor dem Hintergrund, was die Bonner Thema potenzielle Käuferschaft irgendwie, ne, gut heißt. Und so kam das eine zum anderen und es war viel Trial and Error, aber auch so, dass man jetzt nicht so ganz elaboriert geschaut hat, wir brauchen jetzt noch einen Maler, wir brauchen jetzt noch einen Bildhauer und so weiter und so fort. Das heißt, das aktuelle Programm, was aus ungefähr 10 Positionen besteht, oder bis jetzt, ne, das, was quasi durch meine Mutter so sich gesetzt hat, das war eigentlich ein positiver Zusammenschluss, ja, und man merkt aber natürlich auch über die Jahre, okay, jetzt, wo man vielleicht etwas strategischer draufschauen kann, ist es hier und da nicht ganz schlüssig oder man hat Erfahrungswerte, dass man das vielleicht etwas schärft und da ist es natürlich dann schön, dass ich reinkomme und, sag ich mal, mit einem Vorhaben da auch rangehen kann. Weil natürlich eine Zusammenarbeit mit Künstlern über 4 Jahre ist sehr wertvoll und wichtig und man muss natürlich auch respektvoll umgehen und schauen, dass da niemand vom Kopf gestoßen wird. Aber es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, Rotstift alle raus oder alles neu, sondern dass wir einfach auch ein bisschen umverteilen. Ja? Wir sehen das ja gerade, dass viele Galerien gar nicht mehr unbedingt ein festes Galerieprogramm haben, dass viele sagen, wir arbeiten mit Künstlern zusammen. Es gibt sogenannte Selected Exhibited Artists, es gibt Represented Artists, es gibt Available Works. Das heißt, muss man das denn jetzt so genau definieren oder sagt man, wir schauen auch mal über so einen Prozess, was einfach irgendwie auch im Verkauf funktioniert. Und deswegen gehen wir jetzt so vor, dass ich gerade sehr viele neue Künstler reinschmeiße, sehr viele neue Kurationskonzepte und wir darüber jetzt mal mit so einem Tesla von einem Jahr schauen, wie wir das neu aufbauen werden.
Diese ganzen Begriffe, mit denen wir auch so selbstverständlich hier um uns werfen, das ist mir gerade nur noch mal aufgefallen, auch während du gesprochen hast. Wir sind da, ich sag mal, dadurch, dass man in dieser Branche ja permanent drin ist, immer eigentlich automatisch im Bilde. Ich habe das gestern aber eben im Gespräch vor allem gemerkt, dass das außerhalb von der Branche ja überhaupt nicht klar ist. Was ist denn hier der Unterschied zwischen einem Represented Artist, Selected Works Available? Ja, das also, ist schrecklich. Das ist ja wirklich auch nicht mit einem Satz zu beantworten.
Ja, das Schlimme ist ja auch, wenn du dann, wenn du mit deinem Umfeld sprichst und nicht alle sind logischerweise irgendwie jetzt da drin, dass viele dann so zurückschrecken und gar nicht mehr Fragen stellen, weil sie denken, mein Gott, also wie uncool bin ich denn, dass ich das nicht weiß.
Und vor allem dadurch, dass du auch diese Vielfalt von Persönlichkeiten hast in diesem People-Business, musst du ja wirklich jedes Mal so ein bisschen dich herantasten. Also du kannst ja auch nicht, du hast es ja gerade schön gesagt, man nähert sich an neue Leute ran. Es ist ja auch nicht so, dass es immer von Anfang an selbstverständlich ist, wenn eine Galerie oder eine Galeristin mit einem Künstler spricht, dass man sofort sagt, alles klar, wir sprechen gerade, das heißt, ich habe hier den Vertragsentwurf schon dabei, das ist jetzt hier auf Lebenszeit. Ich mache den Markt Europa, das ist damit abgedeckt und da ist alles geklärt. Und so ist es ja. So ist es ja natürlich nicht. Also das ist ja wirklich ein Herantasten, ein Abfühlen. Man muss natürlich auch manchmal gibt es Persönlichkeiten, die sagen, nee, auf jeden Fall, lass uns sofort einen Vertrag schließen, schon für das allererste, was wir machen. Und dann hast du ja wiederum Persönlichkeiten, wo man sagt, lass uns erstmal eine Ausstellung machen zusammen oder eine Gruppenausstellung, wo wir ein paar Arbeiten von dir mit zeigen, neben Künstlern, die wir repräsentieren. Machen wir doch mal ein bisschen jetzt ein Glossar. Was heißt denn erstmal, eine Künstlerin wäre repräsentiert von einer Galerie?
Dann gehen sofort alle davon aus, dass da so ein Vertrag vorliegt, ja. Da haben beide irgendwie eine Signatur drunter gesetzt und es ist ganz schwierig, das irgendwann wieder aufzukündigen. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Also ich habe neulich schon mit bei einer Tagung vom BVDG, Bundesverband Deutscher Galerien, wurde nochmal den Galeristen nahegelegt, doch jetzt mal wirklich Verträge aufzusetzen, weil es in der Realität immer wieder so ist, dass man denkt, hätte ich doch mal irgendwas festgehalten. Ja? Weil es passiert natürlich immer wieder, dass man dann doch nicht auf einen Nenner kommt, dass irgendwas passiert ist und man ja dann so ein bisschen Aussage gegen Aussage die Situation vorfindet. Repräsentiert heißt erstmal, dass man zumindest ein mündliches Agreement hat, dass man gemeinsam arbeitet, nicht zwingend exklusiv übrigens auch. Ne? Also Künstler sind wirklich nicht mehr nur exklusiv bei einer Galerie vertreten und ich würde davon auch wirklich abraten, es sei denn, man hat jetzt wirklich die Nachbargalerie irgendwie noch im Boot. Es ist so, dass man natürlich auch schaut, was kommt dem Künstler zugute und wenn die Zweitgalerie im Ausland sitzt und das eine gute Achse ist, ja, perfekt. Aber in erster Linie heißt es, dass da vor allem ein Vertrauensverhältnis herrscht, dass wenn der Künstler eben neue Arbeiten macht, dass man darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass man gemeinsame Projekte forciert, dass man eine Ausstellung realisiert, dass man aber auch seitens der Galerie natürlich mehr tut als nur das reine Verkaufen. Die Künstler im besten Falle institutionell platzieren, einen Katalog entwickeln, eine neue Sammlerschaft akquirieren, auf Messen mitnehmen. Das heißt, das ist wirklich so ein eigentlich relativ klar definiert, wir arbeiten zusammen und versuchen uns gegenseitig den Ball zuzuspielen und insgesamt das Bestmögliche rauszuholen. Und eben dann auch mit einem gewissen Zeitaufwand, weil man muss überlegen, egal wie viele Mitarbeiter eine Galerie hat, diese ganzen Side-Businesses, ja, ich schreibe nochmal schnell 20 Kuratoren an und versuche die Arbeiten zu platzieren, das frisst unglaublich viel Zeit, ja, das ist pure Arbeitszeit, das ist pures Geld, das geht auch nur, wenn der Künstler fest in der Galerie ist, ja, ansonsten, das kannst du A, zeittechnisch gar nicht stemmen und B, ist es auch einfach wirklich, dann sprengt das den Rahmen. Und wenn es natürlich gut läuft, wenn der Künstler sich gut verkauft, das ist natürlich auch ein großes Geschenk, die Galerie zu sein, die eben diese Arbeit leistet und die auch dafür sorgt, dass der Künstler darüber hinaus, ne, noch weiter Erfolge verbucht. Wenn es jetzt eine lose Zusammenarbeit ist, ja, dann kann das so aussehen, dass man den Künstler mal mit auf eine Messe nimmt, weil man sagt, das könnte da super gut funktionieren. Es könnte aber auch sein, dass man sagt, man wirft ihnen eine Gruppenausstellung oder das ist jetzt auch gerade ein Projekt, wo ein Künstler auf mich zukommt und sagt, ich habe hier einen riesigen Space, den würde ich gerne spielen, aber ich als Künstler alleine werde dann so vielleicht nicht richtig wahrgenommen. Ich bräuchte die Infrastruktur der Galerie, sprich den Adressverteiler, ja, das Einladungsmanagement, vielleicht noch ein Dinner organisieren. Das heißt, in dem Falle sehe ich das nicht exklusiv, sondern einfach, ja, klar, dann lass uns doch mal schauen, was da möglich ist.
Und wie gewährleistet ihr jetzt, um mal bei der Familienanalogie zu bleiben, ne, man hat jetzt 10 Kinder plötzlich im Haus, und wie gewährleistet man, dass alle Kinder sich gleich geliebt fühlen und nicht ein Kind das Gefühl hat, so, ja, aber jetzt hat ja die Janine schon ihren dritten Katalog bekommen, ihre 6. Einzelausstellung, und ich habe hier jetzt die 2. Gruppenausstellung, in der ich rumdümpel.
Ja, das ist tatsächlich unmöglich. Viel wichtiger ist, dass du schaust, dass die Kinder untereinander irgendwie eine gute Stimmung haben. Also ich merke,
das ist schön gesagt, ja.
Ich merke zunehmend, dass, oder beziehungsweise wenn ich auf Galerien schaue, ich sage, ach, das ist, die haben irgendwie, da ist eine gute Stimmung, da ist irgendwie ein wohlwollender Austausch, dann sind das meistens Galerien, die ein Programm haben, wo sich die Künstler untereinander kennen, verstehen, vielleicht schon auch mehrere Mal miteinander ausgestellt haben, vielleicht sogar Zeit miteinander verbringen. Ich meine, das ist ja oft dann auch so eine Altersfrage, das ist bei uns dann eher schwierig. Unsere älteste Künstlerin ist 90 gerade geworden, die jüngste ist 25, aber dass man auch gegenseitig gönnt und gegenseitig auch voneinander lernt. Ja? Das heißt, dass da eben nicht so Ungleichheiten entstehen oder vielleicht auch so ein gewisser Neid ist das falsche Wort, so eine Missgunst. Ja? Ich glaube, das ist wichtig. Trotzdem finde ich es auch wichtig, dass man sich als Künstler klar ist, okay, ich bin in einer Position, die vielleicht nicht so leicht verkäuflich ist, weil ich eher, institutionellen Charakter habe oder ich bediene ein Genre, was einfach im Reihenverkauf schwieriger an den Mann zu bringen ist, dass man dann auch da eine realistische Erwartungshaltung hat, ja. Und wenn ich merke als Künstler, die Galerie, die geht da voll in die Vollen für mich, ne, dann dass ich das dann auch irgendwie entsprechend wertschätze, ja. Irgendwie vielleicht auch der Galerie dann einen Gefallen tue. Ich sag jetzt mal ganz blöd, mit den Produktionskosten, ja, in die Vorkasse gehe oder mal hier und da eine Geste der Dankbarkeit, ja.
Ja. Oder mit anpacken einfach, ne?
Ja, einfach mit anpacken.
Manchmal ist es auch das.
Das ist manchmal,
gibt's ja. Gibt's ja auch zuhauf. Also ich kenne durchaus Künstlerinnen und Künstler, egal ob jetzt im Galeriekontext oder im musealen Kontext. Ich habe das erlebt, vor allem, du weißt es ja, ich habe auch in durchaus technischen Museen gearbeitet, der technisch basiert ist. Da gibt es Leute, die schimpfen sich Lichtkünstler und wissen nicht, wie sie eine Glühbirne anschließen. Mhm. Also das ist schon erstaunlich manchmal.
Ja.
Und wir haben jetzt viel über abstrakte Hintergründe gesprochen und viel über, wie hält man die Stimmung oben, wie kann man die eigenen Interessen, also das eigene Kunstinteresse, kompatibel gestalten mit auch Dingen, die auf dem Markt funktionieren. Mhm. Ach so, doch, da habe ich übrigens noch eine Zwischenfrage, die mir gerade einfällt. Ich habe vor, ich glaube, das ist jetzt ein paar Jahre schon her, aber von einem befreundeten Kunsthistoriker die Einschätzung gehört, die fand ich ganz spannend, also auch so, ich sag mal, schon ins Semester gekommene Kunsthistoriker.
Deine Top 1.
Meine Academic Crush. Diese Person hat also dann gesagt, dass eigentlich eine Galerie immer 1-2 Positionen hat, die so ein bisschen Zugpferde sind, die also den tatsächlich monetären Zugang gewährleisten. Und bei der, sag ich mal, einer guten Balance, der Rest bringt im Prinzip eine Kontinuität her im Programm, aber auch eine Vielfalt im Programm, aber auch die Möglichkeit, dem eigenen experimentellen Interesse als Galeristin, als Kuratorin, die man ja auch ist in dem Fall, nachzugehen. Ist das immer noch so? Hat sich das geändert? Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt über irgendwie AAA-Galerien wie Pace oder so sprechen oder Rudolf Zwirner, dann ist da natürlich mehr als nur ein, zwei Zugpferdchen dabei. Okay. Aber die haben auch andere Kosten wiederum. Die haben auch eine andere Kostenstruktur. Mhm. Würdest du das so noch ungefähr beurteilen?
Ist ja, also ich würde sagen, das ist unverändert, weil es sich wirklich, also du musst ja auch überlegen, welches Profil möchtest du anschauen oder wie möchtest du von außen wahrgenommen werden? Und zwar nicht nur, wie stehe ich da und wie schätzt man mich ein, sondern auch, wohin möchte ich mit dem Ganzen, mit der ganzen Operation? Es gibt viele junge Galerien, die einfach, sag ich mal, Contemporary Painting zeigen, damit irgendwie zumindest phasenweise sehr erfolgreich ist, wenn sehr viel Geld reingespült wird und dann ist aber das Momentum vielleicht auch schnell wieder erloschen. Vor allem aber ist dann so eine gewisse Anerkennung im Markt nicht vorhanden, würde ich sagen, ja. Also wenn dann wirklich mal der Impuls kommt, jetzt bewerbe ich mich auf Messen, dann ist das schwierig, würde ich sagen, ja, weil du irgendwie, weil du vielleicht dann nicht das Programm auffahren kannst, was die Messe erwartet oder die Qualität. Gleichermaßen ja, du kannst natürlich auch 10 fantastische Positionen im Programm haben, die, sag ich mal, alle für sich stehen, aber irgendwie findet man den roten Faden nicht. Ja, also das finde ich auch spannend.
Oder keiner verkauft sich. Ne?
Ja, nein, gut, das ist natürlich Worst Case. Ja. Wobei ich glaube auch, das ist so ein, das eine bedingt das andere. Also wenn du eine Galerie, wenn du ein Programm hast und du hast 3 Positionen, die sich stark verkaufen, das befruchtet das andere schon auch. Ne? Also ich glaube, es gibt schon Galerien, die haben angefangen mit einer starken Position, das hat Wellen geschlagen und dann sind die Sammler, glaube ich, schon auch offen zu sagen, zeig mal, was du noch hast. Ja, weil du musst ja irgendwie Erfolg haben, es muss ja gut sein. Ja. Ich glaube daran, dass du wirklich eine Bandbreite bedienen musst, wenn du sagst, du möchtest auf dem internationalen Markt mitspielen und who am I? Ja? Also ich bin ja irgendwo doch noch ein kleiner Fisch und brauche auch noch echt meine Zeit, um da vielleicht so eine Regel für mich aufzustellen. Aber natürlich habe ich viel beobachtet und ich glaube, die beste Studie ist, wenn du wirklich die andere Galerien anschaust und sagst, okay, wo funktioniert das für dich gut, wo möchtest du hin? Und dann ist es doch schon so, dass da auch ein gewisser Mut irgendwie an den Tag gelegt wird, wirklich mal Positionen reinzuholen, bei denen weiß, das kann sich nicht so gut verkaufen, aber die natürlich so eine gewisse institutionelle Qualität reinspielen. Ja? Das wiederum befruchtet dann irgendwie einen anderen Künstler, der nur verkauft, ja? Dass man sagt, oh, da ist aber im Programm schon auch etwas vorhanden, was, sage ich mal, einfach auch wahnsinnig geachtet wird. Und dann brauchst du aber natürlich auch so Hotshots, ja. Einfach, dass du mal 5 Presseartikel bekommst, ja, das ist auch wichtig. Und boah, diesen Querschnitt zu finden, ne, das ist natürlich nicht einfach, weil ich auch merke, wir dealen ja hier nicht mit irgendwie Goods, das sind Menschen, ja. Und es sind auch viele eitle Menschen oder auch ne, besondere Menschen, sage ich mal, Künstler, im besten Sinne. Das heißt, du kannst ja nicht dahin gehen und sagen, ich hätte gerne A, B, C und D, ja, sondern die Künstler achten auch sehr stark darauf, wer im Programm ist, ja. Die müssen sich wohlfühlen, die müssen sich damit identifizieren können vor allem. Und da fängt es dann an, dass man irgendwie immer, sobald du sagst, ich würde jemand gerne neu reinholen, auch immer noch so diesen quasi schauen musst, wie funktioniert das im Querschnitt mit den anderen Positionen. Das ist gar nicht so einfach, es macht natürlich auch riesig Spaß, weil es auch so ein bisschen Tetris spielen ist oder so. Sims, ich baue mir meine Familie und was funktioniert gut, ne?
Also das ist ja nicht nur im Galerienbusiness oder im, ich sag mal, in Verbindung zum Kunstmarkt so, sondern das ist auch außerhalb. Also wenn du eine Ausstellung in einem Museum machst oder eine Ausstellung in einem Offspace machst, meinetwegen auch, fragen dich die Künstlerinnen genauso zurück, ne? Also ich kenne das aus dem Skulpturenpark Schwante, wenn wir da planen, die neue Saison, wir versuchen irgendwie Werke zusammenzuholen, dass da gerne auch mal Künstlerinnen fragen, okay, wer ist denn sonst noch dabei? Und davon dann auch ihre eigene.
Aber so im Nebensatz, wer ist denn eigentlich sonst noch dabei?
Genau.
Und dann Angstschweiß.
Natürlich nicht, hey, wir müssen noch mal telefonieren. Ja, und dann sozusagen dramatischen Framing. Aber klar, eben, das ist natürlich auch mit einem Entscheidungsfaktor.
Ja, natürlich. Also, und das war, ich habe ja viel kuratiert im Vorfeld und hatte ein paar Mal das Glück, wirklich ganz, ganz tolle große Positionen irgendwie zu zeigen. Und dann musst du ja auch so ein bisschen pokern, ne? Und sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Wunschliste, ja? Und schreiben überall noch hinten kleine To Be Defined, To Be Discussed, ja? Aber du musst irgendwie rausgehen und schon mal irgendwas vorzeigen, ja? Und dann, hoffen, dass sich das dann in so einem Ping-Pong-Prinzip, ne, ausgeht, ja? Und ich finde es aber trotzdem schön zu sehen, dass es auch viele Künstler gibt. Ich habe zum Schluss meiner Zeit in Berlin, jetzt im September, noch eine Ausstellung sehr spontan kuratiert im Dragoner Areal. Und waren ein paar Künstler dabei, die wirklich einfach schon bei ganz großen Galerien sind, die aber ganz offen auch waren, mit jüngeren Positionen zu zeigen, weil was man ja auch beobachtet ist, dass ab so einem gewissen Qualitätslevel immer so die 10 gleichen Namen in so einem Kurationskonzept, ja, irgendwie gezeigt werden oder abgerufen werden. Und es ist eigentlich auch ganz schön, das zu sehen, dass da oft auch eine Offenheit ist, einfach nochmal eine andere Generation mit reinzuholen oder einen anderen Dialog. Ja. Und so erhoffe ich mir das auch von, oder wünsche ich mir das fürs Galerieprogramm, weil ich irgendwann auch mal dachte, boah, das muss jetzt alles total verjüngt werden. Und das war auch so ein bisschen so die Erwartungshaltung. Jetzt kommt hier Katja aus Berlin und ja. Es gab lustigerweise so einen Artikel bei uns im Lokalblatt, Generalanzeiger, total nett. Also ich war auch riesig dankbar darüber. Der Titel war Junge Kunst von Berlin nach Bonn, irgendwie sowas, ja, also so ungefähr. Hier schlägt jetzt Katja auf und jetzt wird ja alles, weiß ich nicht, um 20 Jahre verjüngert und wir machen jetzt immer hippe Opening-Partys. Nee, das wird es nicht geben. Ich habe natürlich auch im Laufe der Jahre realisiert, dass es wahnsinnig wichtig ist, etablierte Positionen drin zu haben, die auch durchaus schon ein bisschen älter sein können. Also wir haben mit Johannes Bruch und Rune Mietz zwei Urgesteine, kann ich schon sagen, im Programm, die einfach auch wahnsinnige Museumsausstellungen haben. Und das ist Stichwort Befruchtung und zugutekommt, ist das ganz wichtig.
Ja. Du hast jetzt schon im Nebensatz die Messen anklingen lassen. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, da jetzt mal rüber zu gehen. Also du hast gerade auch ausgeführt, wie ist sozusagen der Galeriealltag, wie ist das Abwägen, wie ist das Hineinfühlen in die Frage, welche Leute hole ich ins Programm, mit wem arbeite ich zusammen, wer ist represented, wer ist nur selected available.
Should we switch to English?
Oh Gott. Ich mach's auch nicht mehr. Ich halte hier raus, die Anglizismen. Nee, aber jetzt ist natürlich interessant, die Messe ist eben Ausnahmezustand. Zum Alltag, zum Galeriealltag, weil das ist getaktet, ist eben ein Riesenpublikum, was zusammenkommt. Leute, die deine Galerie vielleicht vorher noch nie gehört haben oder noch nie gesehen haben, noch nie wahrgenommen haben, treffen dich da in derselben Halle wie Galerie aus, weiß ich nicht, Mexiko, aus Südkorea. Ne, jetzt gerade haben wir einen großen Japan-Fokus auch, soweit ich weiß. Wie ist da generell der Prozess? Du hast gesagt, eure vierte Messe jetzt. Vielleicht kannst du einmal aufzählen, auf welchen Messen wart ihr? Wie wählt ihr das aus? Also wie entscheidet ihr, zu welcher Messe ihr fahrt? Wie ist das auch im Ausland? Also sagt ihr dann, okay, wir fahren jetzt nach Abu Dhabi und holen uns da den Messestand, weil wir wollen hier eine neue Käuferschaft erschließen? Oder was ist da so der Weg dahin?
Ja, also auch da ist es ja immer so die Frage, man möchte ja immer alles gerne so kategorisieren, ja, man möchte Künstler kategorisieren, dann gibt es wieder Stichwort, dann gibt es erstmal die Blue Chips und dann gibt es die, weiß ich nicht, Emerging und dann gibt es, so ist ja auch bei den Galerien, dass man vielleicht irgendwie sich fragt, wo möchte ich denn sein, ja, wo stehe ich denn, also es geht natürlich nur über Vergleiche, ja, welche Galerien findest du gut, wo, auf welchem Level. Und das, damit steht und fällt natürlich auch die Wahl der Messen, beziehungsweise wenn du eine gewisse gewisses Niveau erreichen möchtest, musst du auch ein Niveau an Messen irgendwie machen. Und ich meine, so wie Judith eben, meine Mutter, in dieses Galerie-Business reinstolperte, so war es auch klar, dass sie sich das jetzt nicht frei aussuchen kann. Ja, you have to work your way up. Und dann ist oft schon auch der Moment, dass man sagt, das war jetzt irgendwie ein Griff in die Kloschüssel. Nicht nur, weil vielleicht die Qualität auf der Messe nicht stimmt, sondern auch, weil du hast die falsche Position ausgesucht oder die Stadt ist einfach nicht die richtige für dich. Das heißt, es ist wirklich ein Lernprozess und aber auch so, schon so ein bisschen dich in einer Form hocharbeiten oder auch dich da durcharbeiten und zu verstehen, was ist denn der richtige Fit für mich? So, also wir machen Messen, die wir schon seit vielen Jahren machen. Das ist zum Beispiel die Paris Photo, obwohl wir gar keine Fotografie-Galerie sind oder eine Galerie mit Fotografie-Schwerpunkt. Aber es hat sich so irgendwie etabliert und war für uns immer sehr fruchtbar, weil wir da merken zum Beispiel, die Sammlerschaft ist so viel internationaler als auf deutschen Messen. Ja. Also das war für uns ein totaler Aha-Moment, Stichwort Sammlerschaft erweitern. Ne? Also einfach auch mal sagen, wir brauchen neue Leads. Super. Dann gab es Messen, die wir einmal gemacht haben, wo wir gesagt haben, das ist ein viel zu schwieriger Markt für uns. Und dann gibt es aber auch Messen, die du mal ausprobierst und merkst, spannend, das ist irgendwie auch vielleicht ein neues Format. Also wir waren im Januar, um deine Frage zu beantworten, beim House of Galleries in Frankfurt. Das ist ein ganz neues Format. Also Frankfurt ist ja so eine wahnsinnige Blackbox, was der Markt angeht. Es war mal sehr lustig, dann irgendwie ist es ist es so ein bisschen, es ist nach Berlin viel abgegangen, ja, und Messen haben sich da probiert und versucht und irgendwie sind immer wieder gescheitert und jetzt gab es letztes Jahr einen Vorstoß oder einen Impuls von, es war ein Zusammenschluss von irgendwie, glaube ich, 10 Frankfurter Galerien, die gesagt haben, komm, wir probieren das nochmal und es war so, dass wir das vielleicht selber organisieren. So, und das waren dann, ich glaube, insgesamt 30 Galerien, die in einem Hochhaus quasi, natürlich Frankfurt, in so einem Skyscraper, haben sie dann oben auf den obersten beiden Etagen so ein Boutique-Messen-Format errichtet. Das heißt, jede Frankfurter Galerie durfte eine weitere Galerie nominieren. So, und da habe ich sofort ja gesagt, weil wir sind jetzt, also wir sind in Bonn. Frankfurt ist durchaus so in unserem Einzugsgebiet, würde ich sagen. Und wir sind in Frankfurt, sitzt irgendwie auch Geld. Da ist auch eine wahnsinnige Kunstaffinität durch die großen Institutionen. Also haben wir das gemacht und es war sehr quicklig und sehr gut, auch einfach, weil natürlich durch ein neues Format dann auch direkt sehr viel Aufmerksamkeit generiert wird und die Leute sind neugierig und kommen, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das Format so als Messe beschreiben würde, aber es war durchaus so, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt hier x Tage, wir haben einen Künstler, den wir zeigen, es sind Sammler, die kommen und wir schauen mal, wie das funktioniert. Genau, ja.
Spannend, dass du schon sagst, du weißt gar nicht, ob du das als Messe bezeichnen würdest, weil, und damit kommen wir zurück zur Spark Art Fair, auf der wir uns ja getroffen haben. Nee, man muss dazu sagen, Katja und ich haben auch wirklich auf der Spark Kunstmesse viel Zeit miteinander verbracht. Ihr habt da die Position von Lunita Juli Dorn gezeigt, über die ich ja auch schon mal geschrieben habe, beispielsweise auch da wieder eine Verbindungslinie zwischen uns. Mhm. Jedenfalls ist diese Messe ja auch in verschiedenen, ich sag mal, Publikationen, aber auch genauso aus persönlichen Mündern hochgelobt worden, weil sich die Messe anders positioniert, als das viele andere Messen machen. Ich habe mehrfach schon zitiert einen anderen Messeleiter, den ich bei der Spark getroffen habe, der sagte, er sei neidisch auf das Format. Und der Clou ist ja irgendwie, dass auch nicht nur man immer das Verhältnis zu Künstlerinnen neu ausbalancieren muss, immer das Verhältnis zur Branche neu ausbalancieren muss, sondern auch die mit einzelnen Akteurinnen, wie beispielsweise die Kunstmessen selbst, ja, sich auch immer neu positionieren, ja, müssen. Die müssen sich auch weiterentwickeln. Ja. Die müssen mit neuen Konzepten kommen, mit neuen Formaten, wie sie Upcoming Artists oder irgendwie aufstrebende, neue, junge Kompositionen da zeigen, wie sie vielleicht generell auch alles über Bord werfen und sagen, nee, wir machen es jetzt was anderes. Ich fand es auch spannend zu beobachten, ihr habt jetzt bei der Art Düsseldorf, bei der wir gerade ja sind, ja, auch eine Einzelpräsentation. Ja. Wie, ist das jetzt eine Linie, der ihr vielleicht länger folgt? Oder ist das so ein Trend, wo ihr sagt, das könnte vielleicht das Richtige sein?
Berlin war eben eine Solo-Präsentation, weil das natürlich Voraussetzung der Messe ist. Und das finde ich aber ein großes Geschenk, ja? Weil du hast sofort auch im Ganzen, in der ganzen Planung, ein ganz anderes Mindset. Ja? Du fokussierst dich auf die eine Künstlerin, du hast mit ihr den Stand geplant, fährst hin und weißt sofort, wie du dich aufstellst. Jetzt in Düsseldorf war es so, dass wir Teil einer kuratierten Sektion sind, die quasi vorausgesetzt hat, dass man nur eine Position zeigt. Obwohl, das stimmt gar nicht. Wir sind in Solo and Projects. Wir hätten auch innerhalb dieser Sektion mehr zeigen können. Okay. Aber wir haben uns eben für diese eine Künstlerin entschieden. Ich glaube, da gibt es so ein paar Variationen. Die Künstlerin war jetzt eben auf dieses spezielle Thema, hat es einfach unglaublich gut gepasst, weil wir im letzten Jahr eine Ausstellung mit ihr gemacht haben, genau zu diesem Thema. Und,
ja. Dann, ich merke gerade, wir müssen doch noch mal einen kleinen Step, ja, zurück, ja, weil jetzt beginnt schon mit einzelnen Sektionen auf der Messe. Du hast, ja, vorhin schon mal ein Stichwort auch fallen lassen, was nämlich ganz wichtig ist. Du kannst ja nicht einfach entscheiden, hey, wir wollen hier zu der Messe, ja, hier sind wir mit, ja, unserem Sack und Gepäck und jetzt packen wir das hier aus und kleben es an die Wände, sondern es gibt einen Bewerbungsprozess erstmal. Die Messen kuratieren ja selber, die wählen ja aus, wen sie wollen. Ja. Dann kommst du, wenn du ausgewählt wirst, ja auch da nicht einfach kostenlos rein auf die Messe.
Erstmal Bewerbungsgebühr, ja, die auch nicht zurückerstattet wird.
Ah, guck mal, da beginnt es schon. Du hast erstmal die Bewerbungsgebühr, ja, dann hast du natürlich die Bewerbung selber, wo du natürlich auch gewissermaßen auch monetär in Vorleistung gehen musst mit bestimmten Sachen, aber auch einfach mit Arbeit, mit Zeit und so weiter. Und dann hast du noch mal eine Gebühr. Kannst du uns da vielleicht mal eine Spanne geben? Du sollst jetzt nicht natürlich sagen, was habt ihr in Wien, was habt ihr in Düsseldorf gezahlt, aber so die Spanne, damit man auch eine Vorstellung hat für die Hörerinnen und Hörer von uns, die halt gar keine Ahnung haben davon. Ja. Weil, was kostet überhaupt so ein Messestand?
Also man rechnet immer pro Quadratmeter und die Spanne ist wahrscheinlich, die ist riesig. Also ich kann jetzt nicht ad hoc sagen, was der Durchschnitt ist, weil es gibt keinen Durchschnitt. Also es gibt wirklich, und da ist die Spark eine Ausnahme, die ist im besten Sinne wahnsinnig günstig. Also günstig klingt ja auch oft so ein bisschen, ja, erstmal so, soll ich da hingehen, wenn das irgendwie... Nein, das ist ein riesiges Geschenk, weil...
Bei ihrer Arme.
Es ist vor allem auch so dieser, sag ich mal, ausbleibende Druck, den du hast. Natürlich hast du auf jeder Messe Druck, aber wenn du weißt, du hast, bist jetzt nicht schon irgendwie 30.000 Euro in Vorkasse gegangen, ja? Also da, das ist echt heftig, ja? Mit welchem, welchen Bauchschmerz man mitunter dahin geht. Wenn das ausbleibt, wenn du weißt, okay, so, wenn es jetzt hier richtig mies läuft, ja, dann habe ich trotzdem vielleicht x Leads gesammelt und habe mich nur in meinem internationalen Markt aufgestellt und dann war es die, den Penny wert. Auf anderen Messen sieht das ganz anders aus. Also ich habe wirklich jetzt auch hier in Düsseldorf mal mit einigen Galerien gesprochen, die sagen, ich bin froh, wenn ich auf null komme, ja. Dann, und das ist schon irgendwie pervers, ja. Also ich meine, wir müssen da auch nochmal ganz große Abstufungen machen. Also wenn wir jetzt mal Level Art Basel, ja, zu Düsseldorf ist auch noch ein Unterschied zu, weiß ich nicht, Spark, aber dazwischen liegen auch noch ganz viele andere Messen. Es gibt einfach zu viele Messen, Punkt. Ja, definitiv. Und das äußert sich dadurch, dass es einfach inzwischen wirklich Terminprobleme gibt. Ja? Also letztes Jahr lag die Paris Photo auf demselben Termin der Art Cologne. Ja. Absurd, ja. Ich meine, oft glaube ich, ich glaube auch fest daran, dass ich dadurch oft der eine oder andere mal gegenseitig ans Bein pinkeln möchte. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, die Stage lag auf demselben Termin wie die Spark, ja, ob das jetzt ein Zufall ist, aber da gab es ja viele Galerien, die quasi eigentlich im Jahr davor beide Formate bedient haben. Ja. Naja, wie auch immer, aber das, dass es unterm Strich zu viele Messen gibt und dadurch einfach auch die guten, starken Messen vielleicht nicht mehr so hervorstechen können, ja, weil einfach die, sag ich mal, die Summe zu hoch ist und auch vielleicht diese Messelethargie unter Galerien. Also ich merke das jetzt auch, können jetzt noch 5 tolle Messen kommen. Ich gehe auch gerne als Besucherin auf eine Messe. Ja. Ich bin jetzt gerade durch mit Messen. Ne. Das ist ja auch irgendwie, ist ja immer so eine kleine Hetero-Utopie. Du bist so 4 Tage in so einer Welt drin, ja. Wie so ein Zinssoldat, rennst du jeden Morgen hin und abends zurück. Das ist schon irgendwie ein enormer Kraftinput und du musst auch mental voll am Start sein, weil du musst wirklich 12 Stunden am Tag reden und möchtest das im besten Fall auch, ja. Aber irgendwann so ab Samstagnachmittag wirst du müde und durchhalten. Und dann, wenn du da nicht gut verkaufst, ist natürlich auch ein ekelhafter Druck, ne? Dann hast du auch das Gefühl, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Ja? Aber zurück zu deiner Frage, die mir jetzt natürlich entfallen ist. Messekosten, genau. Es gab mal eine schöne Auflistung, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Ich glaube, das war der Stefan Kobel. Der hat mal wirklich ganz transparent nachgefragt, weil das oft auch so ein vermeintliches Mysterium
ist. Ist es ja auch.
Also
ja.
Ich werde ganz oft von Galerien angeschrieben oder ich schreibe auch auf Galerien an, sag mal, was hast du denn da und da gezahlt? Ja. Ja? So, und dann ist es immer so, kannst du mal eine Zahl mir, ne, rüberschieben? Man kann das ganz offiziell erfragen. Ich glaube, es gab nur 2 Messen, die das nicht transparent kommuniziert haben. Da wird in Quadratmeterpreisen, ne, kalkuliert, ja. Und das ist das eine. Man muss sagen, es gibt einfach noch wahnsinnig viele Zusatzkosten. Fernab von Reisekosten und Unterbringung etc. Noch ein zusätzlicher Strahler, ja, noch eine zusätzliche Wand, die du vielleicht einziehen möchtest und eine Wand irgendwie vielleicht auch noch anmalen. Das kostet dich alles und das ist
ja. Auch Mobiliar, also das darf man ja auch nicht vergessen. Du hast ja nicht nur die Kunst, die da hängt, richtig, sondern du musst ja auch als Galeristin da irgendwie auch dich mal hinsetzen können.
Ja,
also, das kann ja dann kein Klappstuhl sein.
Das ist kein Klappstuhl, obwohl ich finde das lustig. Ich würde gerne mal irgendwie eigentlich so einen Artikel oder ich würde gerne mal so eine kleine Kolumne irgendwie beginnen mit diesen Möbeln. Messemöbeln. So. Ja. Weil es gibt ja viele Messen, die auch sagen, so, hey, ihr könnt unsere Möbel mieten. Das machen super wenige, weil es oft echt so quadratisch praktisch gut ist und auch einfach kein Schaden, so Büromöbel. Das muss nicht sein. Aber dann manche drehen so richtig frei, ja. Kommt dann noch so ein
Barcelona Chairs.
Genau, ja. Also ich habe jetzt eine Galerie gesehen, die hatte wirklich nochmal so einen Tisch, der hatte nochmal dasselbe Muster wie die Leinwand. Und dachte ich mir auch so, boah, das ist toll, ja. Oder aber eben so diese Klassiker, das ist ja auch ein Statement, das ist auch ein bisschen so wie eine Klamotte, wenn du irgendwie schwarzer Rolli und alles schlicht, dann, das ist ja auch eine Aussage, die du tätigst, ja. Das heißt, Messemöbel, Markus, willst du eine Kolumne darüber schreiben?
Ich meine auch, dass ich das schon mal sowas ähnliches gelesen habe, dass das schon mal, ich glaube, Laura Ewert oder Laura Helena Wurt irgendwie so einen ähnlichen Text mal geschrieben hat. Okay. Super, auch ich erinnere mich, dass der Text auf jeden Fall gut war. Na, auf jeden Fall, weil ich merke auch, wir müssen uns zeitlich ein bisschen zusammenraufen zumindest, gehen wir jetzt den nächsten Schritt. So, jetzt haben wir also die richtigen Messen gefunden, zu denen wir hinwollen dieses Jahr. Wir haben uns beworben, die Gebühr gezahlt, haben die Bewerbung durchbekommen, haben die Messegebühr bezahlt, sind jetzt dahin sozusagen auf dem Weg zur Planung, zur konkreten. Ich Würde jetzt mal eure beiden akuten Beispiele nehmen. Die Ausstellung bei der Spark und jetzt die Ausstellung bei der Art Düsseldorf. Und ich denke, du bist mir ja auch nicht böse, wenn ich da so offen und frei rede. Ich finde es zum Beispiel unfassbar spannend. Du hast es vorhin selber schon erwähnt. Ihr habt in Wien bei der Spark, die auf Einzelausstellungen ausgelegt ist, wo es übrigens auch Galerien gab, die auch sehr krass experimentell mit diesem Ausstellungsformat gearbeitet haben. Ich habe unfassbar viele Messestände gesehen, die Wände koloriert haben, Boden koloriert haben, Maschinen mit ausstellen, die die Kunst teilweise nochmal irgendwie herstellen.
Räume in die Booths gebaut haben.
Ne? Räume in die Booths gebaut haben, also ganze Bühnenbilder tatsächlich. Ja, ja. Ne? Da habt ihr euch tatsächlich für eine sehr klassische, wie ich finde, Ausstellungsart entschieden. Da hingen eben die Bilder auf der weißen Wand. Es gab dann natürlich klar diese Zeichnung / Malerei an der Wand, dann gab es dann das Sofa. Sonst war es aber recht schlicht. Jetzt bei der Art Düsseldorf finde ich, also ich schleime mich damit auch nicht ein, aber ich finde, eure Booth ist auf jeden Fall mindestens in den Top 5. Mindestens in den Top 5 und ist wirklich eine Hammer-Ausstellung. Die Booth strahlt weit hinaus über ihre Quadratmetergrenzen. Ihr habt da mit Ezra Grimm eine Position, die natürlich auch spannend ist, die ihr mal aber auch wirklich, finde ich, super in Szene gesetzt hat. Also ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Ich kann aber nur allen empfehlen, die das jetzt hören und sich fragen, was ich da beschreibe, sich das nochmal anzugucken, weil das ist auch gut dokumentiert. Es gab genügend Redakteurinnen, die nämlich auch fanden, dass die Booth fantastisch war. Ihr habt eine Künstlerin, die zum Beispiel mit Verpixelung arbeitet, die setzt Bilder zusammen, die sich aus kleinen Mosaiksteinchen zusammensetzen, die dann etwas Verpixeltes darstellen. Das kann ein verpixelter Liebesbrief sein, das finde ich meine übrigens Lieblingsarbeit da. Das kann ein verpixeltes Kusspaar sein, also so auch sehr auf 8-Bit-Grafik reduziert.
Verpixelt oder auch zensiert dann?
Oder auch zensiert, genau.
Weil damit, das ist so, sag ich mal, der thematische Hintergrund.
Und das ist sozusagen die Überleitung zu dem zentralen Nippel, dem zentralen Nippel eurer Ausstellung. Ja. Etwas, was ja sowieso auch verhandelt wird, noch und nöcher, weil eben der weibliche Körper, gerade der weibliche Nippel, auf Social Media zensiert wird, selbst wenn es also in einer absolut entsexualisierten Darstellung da ist. Und dieser zensierte Mosaiknippel ist aber nicht nur einfach an die Wand gehangen, sondern drumherum ist ein großes Wandbild, was im Prinzip in einer ähnlichen Ästhetik, wie man diesen Nippel vermutet, wie er eigentlich aussieht, unverpixelt, dann auch tatsächlich unverpixelt diesen Frauenkörper drumherum sieht. Also man sieht eine Schulter, eine entblößte, man sieht, dass dann ein Oberteil runtergezogen wird, eine Hand an diesem Oberteil, aber alles eben in so einer comichaften, sage ich mal.
Ist ja, so ein bisschen illustrativ.
Illustrativ, genau.
Genau, also dazu muss man sagen, es ist ein Wallpaper. Ja? Also die Künstlerin war leider, oder ist jetzt leider auf einer Residency in Mexiko, deswegen konnte sie es nicht an die Wand malen, das war nämlich mein Wunsch. Ja? Aber genau, ein Wallpaper, auf dem eben dann diese eine Arbeit hängt, ja.
Und drumherum noch andere Arbeiten, teilweise ja, also Wandarbeiten, aber auch so skulpturale Elemente,
Objekthaste. Der von einem kleinen Erdhügel umgeben ist mit Moos, das wir noch im Wald geerntet haben.
Also ich finde, man spürt sehr stark, dass ihr die Idee dieser immersiven Booth eigentlich hier aufgenommen habt. Und ich finde, wirklich zu einer Idealform auf jeden Fall auch da präsentiert habt. Ist das auch etwas, also ich meine, das bezweckt natürlich auch wiederum den kommerziellen Erfolg. Ja. Also wenn die Galerien sagen, oder wenn die Käuferin und das Sammlerinnenpublikum sagt, boah, Hammer, tolle Booth, interessant, dann gucken sie sich eben auch die einzelnen Bestandteile dieser Booth nochmal genauer an, oder?
Ja, ich finde gar nicht unbedingt, dass das zwingend den kommerziellen Erfolg befeuert. Also oft ist ja das Gegenteil der Fall, dass man, wenn man eben so eine aufwendige Kuration hat, dann, also man büßt Fläche ein. Ja? Wir haben also die besagte Wand mit dem Wallpaper ist 7 Meter breit. Wir haben auf dieser Wand einen Nippel hängen, der ist 70x50. Ja? Das Wallpaper verkaufe ich nicht. Das biete ich an. Ja? Wenn du das zu Hause haben möchtest, kann ich das nochmal neu produzieren lassen. Aber im Prinzip, du rechnest ja auch auf Messen so, du hast jetzt eine Wand von 7 Metern, die kostet dich basierend auf den Messekosten x Euro. Wenn du dieses Geld reinbekommen möchtest, musst du auf der Wand Werke im Wert von so und so viel Euro hängen haben. Das geht sich da überhaupt nicht aus. Ja? Das heißt, je kuratierter eine Booth ist, würde ich sagen, insofern als dass sie in sich stimmig ist, dass sie vielleicht auch das ganze Oeuvre des Künstlers irgendwie mit umschließt, desto, würde ich sagen, nachteiliger ist das in puncto Sales. Wir haben nämlich auch eine Installation in der Wufeng, die ist im besten Falle für eine Institution, ja. Irgendwie spannend, aber auch die werden wir nicht verkaufen. Sprich, 2 Wände für mich, zack, weg. Ja. Trotzdem ist, und das Feedback war auch eben jetzt gestern ganz stark, der Besucher, der Interessent, der Sammler kann sich viel stärker auf die Position einlassen. Und das wiederum befeuert den Prozess, dass, okay, das macht sie auch noch. Und daher kommt der Gedanke. Und dann kann man doch durchaus sagen, okay, es ist ja nicht nur so, dass die Arbeiten, die in der Booth hängen, ultimativ verfügbar sind. Du hast ja immer noch ein Portfolio mit weiteren verfügbaren Arbeiten oder die Person kommt nochmal in die Galerie. Das heißt, da gibt es Fürs und Widers, aber ich würde sagen, jetzt hier in diesem speziellen Fall geht das unglaublich gut aufs. Und deine Frage war, glaube ich, auch, wie wir überhaupt mit dieser Idee, warum diese Idee so entstanden ist. Das hat die Künstlerin sehr stark gepusht. Das fand ich spannend. Also man muss einfach sagen, dass die Lunita im Vergleich, die ist noch im Studium, die ist 25, das sind ihre ersten Messen und sie macht das hervorragend. Esra ist einfach schon ein absoluter Profi und sie hat uns proaktiv eben auch diese Wandidee vorgeschlagen. Da muss eine Galerie mitgehen, weil alleine dieses Wallpaper kostet mich schon 1.500 Euro und ich ziehe es danach ab und schmeiße es weg. Ja? Das heißt, das ist etwas, wo wir auch der Künstlerin Vertrauensvorschuss geben müssen und das haben wir gemacht. Und dann aber auch, dass wir, und das, ja, das sage ich jetzt auch ganz transparent, das erste Mal auf der Art Düsseldorf sind. Ja. Sprich, wir freuen uns total dabei sein zu dürfen. Ich mache mich aber jetzt auch nicht so klein. Ich weiß, dass ich die Qualität habe, dort zu sein. Aber du, ja, du willst dich schon auch beim ersten Mal, beim Debüt besonders irgendwie, ja, präsentieren. Und ich meine, es ist sicherlich auch, liegt daran, dass wir jetzt in der kuratierten Sektion sind, ja, dass man da vielleicht auch nochmal stärker darauf achtet, wie man die Booth gestaltet. Das ist jetzt nicht einfach Main-Sektor, ja, sondern so. Und das alles zusammengenommen, war dann eben auch mit einer gewissen Vorarbeit verbunden. Also wir haben schon, ja, eigentlich seit Moment der Zusage, und ich glaube, das war im, war das im Oktober, November ungefähr, haben wir eigentlich angefangen, diese Booth zu konzipieren. Also wir haben schon dann angefangen, weil ich meine, es gibt Messen, wo du weißt, okay, ich zeige jetzt drei Künstler, die müssen einfach gucken, dass sie bis zur Abholung der Arbeiten ihren Kram fertig haben und dann musst du halt noch Wall-Labels ausschneiden, so ungefähr, und ein paar Sammler einladen. Ich sage das jetzt mal sehr plump runtergebrochen. In dem Fall haben wir einfach sehr früh angefangen, ja, und das war mir eigentlich auch neu, weil Messen für mich natürlich mit einer Vorarbeit verbunden sind, aber es ist keine Soloausstellung. Also es ist eigentlich total pervers, wenn man sich vor Augen führt, dass eine Messe 4 Tage andauert. Danach wird alles wieder runtergerissen und tschüssi, ciao, ne?
Und auch da ist ja nicht, ich sag mal, die Einheitlichkeit vorausgesetzt. Du sagst gerade Kärtchen oder wie hast du es genannt, die Messeschildchen, quasi eine Wall-Labels, ja, also einfach eine Beschilderung, wo dann irgendwie nochmal Werktitel oder Künstlerin nochmal steht, wenn es nicht eine Einzelpräsentation ist, noch ein paar Angaben zum Werk. Du, ich kenne genauso auf derselben Art Düsseldorf, von der wir gerade sprechen, gibt es Galerien, die schreiben es mit Bleistift auf die Wand. Also.
Wobei, das ist ja manchmal auch so ein cooler Anti-Style.
Nee, eben. Ja, drum, das kann ja ein Anti-Statement sein. Und das ist übrigens ein Gedanke, den ich vorhin noch hatte, den ich nur jetzt ganz, ganz kurz reinwerfen möchte, was ja nämlich in der Kunst auch ein Spezifikum ist, dass die Kunstwelt, die sich eben aus einer institutionellen Kunstwelt aus zusammensetzt, museale Ausstellungen, die eben subventioniert sind durch Staat, Land, Stadt, dann gibt es diesen Kunstmarkt, den Dubiosen, der sich eben durch ganz verführerische Mechanismen nur erklärt.
Ich meine, in meiner Masterarbeit muss ich mir so ein blödes Diagramm aufstellen, was gehört alles dazu, die Stakeholder des Kunstmarktes.
Die Stakeholder des Kunstmarktes.
Das suche ich dir mal aus, Markus.
Ja. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Grafik für das Institut für Artists and Estates mal gemacht, tatsächlich. Also, aber halt natürlich auch Nachlassarbeit spezifiziert. Das gibt's alles klar. Und dann gibt's aber immer die Anti-Leute, die sich halt dem Kunstmarkt verwehren, die gegen den Kunstmarkt sind, die extra, selbst ein Basquiat, ne, der heute irgendwie für 2-stellige Millionenbeträge gehandelt wird, hat ja in seiner Lebenszeit oder zu seinen Lebzeiten kostenlos Bildchen auf der Straße verteilt, um sich so irgendwie einem Kunstmarkt zu verwehren. Und das hat aber der Kunstmarkt ja als Mechanismus für sich irgendwann entdeckt, die Leute einfach zu vereinnahmen. Du kannst ja noch so antikapitalistisch sein. Am Ende brauchst du trotzdem Geld, um deine Miete zu bezahlen. A. Und B. sind auch antikapitalistische Künstler für den Markt total spannend. Also ich denke ganz konkret an Hito Steil beispielsweise, ja, die also ja ganz entschieden Ausstellungsbedingungen reflektiert, die Umstände, wie ein Werk überhaupt angekauft werden kann, auch immer sehr detailliert durcharbeitet. Und dennoch oder gleichzeitig ist ja ihr Wert potenziell gestiegen. Nicht potenziell, sondern ihr, wie sagt man?
Exponentiell
gestiegen über die Jahre. Ja. Dankeschön. Und das, da kannst du dich noch so sehr verwehren.
Ja, ach, das ist auch immer so, es ist, das umtreibt mich auch oft so, machst du es jetzt genau anders, immer dieses gegen den Strich, ja, und dann natürlich, wenn ich in die Galerie meiner Mutter einsteige, dann muss ich erstmal total kontra sein, alles neu und alles anders, ja, bis ich dann irgendwann mir auch eingestehe, nee, also gewisse Dinge sind schon gut, so wie sie sind und eine gewisse Basis brauchst du und mich hat das über die Jahre so ein bisschen genervt, wenn man so krampfhaft versucht, das ganz anders zu machen, ja, trotzdem bin ich immer wieder total geflasht, wenn Galerien irgendwie auch fast schon so ein bisschen unaufgeregt neue Konzepte einführen oder neue Formen, die einfach richtig gut sind und funktionieren. Ja? Aber so auf Teufel komm raus, es anders zu machen. Ich meine, klar, der Kunstmarkt ist völlig absurd, dass er eigentlich sich selber austrickst, ne? Und auch das natürlich spannend ist, was irgendwie wenig zugänglich ist, ja, oder genau anders intentioniert war, logisch, ja, das ist ja oft der Fall. Für mich war es oft, und vielleicht auch nochmal, um auf meine Geschichte zurückzukommen, so ein ganz großes Thema, jetzt gehe ich in die Galerie meiner Mutter ein, ja, das ist ja überhaupt auch ein spannendes Unterfangen, ja, also ich arbeite mit meiner Mutter zusammen, ja, so, und ich stehe meiner Mutter sehr nah, also mal abgesehen von der jetzt Zusammenarbeit, das heißt, dadurch mischt sich einiges, das erstmal irgendwie organisiert zu bekommen, das wirklich, sag ich mal, das Private, ja, das Mutter-Tochter-Verhältnis aus dem, sag ich mal, beruflichen rausgehalten wird, es ist auch im Prinzip unmöglich. Ja? Also wir machen auch echt zum Coaching weekly, dass wir sagen, wir müssen uns da bewusst hinsetzen.
Ja.
Und ja, genau. Und das richtig angehen. Genau, das heißt, am Anfang war es für mich wirklich so, dass ich auch ihr sehr schnell ins Wort gefallen bin und gesagt habe, ach komm, ich weiß es besser. Und ich habe hier und da eine Erfahrung gesammelt. Sie hat aber natürlich über 12 Jahre Erfahrungswerte gesammelt, die waren jetzt nicht so konzentriert im Kunstmarkt in Berlin, ja? Die aber wirklich auf... ja, die auch vor allem dieses Buchhalterische abdecken, ja, weil ich merkte auch so, du springst irgendwie im Dreieck und denkst irgendwie noch so viel und weit und toll, am Ende muss ich das in den Zahlen irgendwie widerspiegeln und da, das ist so ein Reality-Check, wo man auch merkt, okay, also jetzt diese ganzen tollen blumigen Kurationskonzepte sind schön und gut, aber du willst halt auch davon leben, ne, du willst auch davon gut leben, ja, das ist ja irgendwie vor allem auch nochmal der...
Ja.
Der Tipping Point.
Und was natürlich auch wertvoll ist in 12 Jahren Erfahrung, ist einfach Try and Error. Also der ist natürlich schön und gut, irgendwie zu glauben, zu wissen, was irgendwie jetzt geil und innovativ und toll wäre. Es ist aber auch gut, mal das Zeug ausprobiert zu haben und gemerkt haben, hey, entweder das funktioniert so oder hey, ich falle damit auf die Schnauze. Ja. Und genau so aber Dinge zu akzeptieren, wenn sie funktionieren. Ne? Also ich finde, es ist genau dieses Gleichgewicht. Ja. Immer alles hinterfragen, wie es läuft, ausprobieren. Und dann aber selber den Rückschluss ziehen oder die Konsequenz ziehen, funktioniert es so oder muss es überdacht
und überarbeitet werden? Ja, und auch mal den Mut haben, dass nicht alles immer diese Außenwahrnehmung braucht oder diese Wirksamkeit, ja. Also es gibt auch durchaus Projekte, die wir weiterhin verfolgen, wo ich sage, das ist, ich stehe hinter allem, was ich dort tue in der Galerie, aber es gibt Dinge, wo ich sage, oder Projekte, wir zusammenarbeiten, die einfach auch ein ganz konkretes Interesse oder sag ich mal, ein kommerzielles Interesse haben, ja, oder quasi abdecken, das auch übrigens zwischen Künstler und Galerie klar geklärt ist, ja, wo man aber nicht sagt, das ist jetzt die große exklusive Zusammenarbeit, ja, sondern dass man sagt, hey, das ist irgendwie fruchtbar und das ist, das ist gewinnbringend und das ist auch in Ordnung, ja, so.
Bevor wir auf die Art Düsseldorf zurückfahren oder zurückgehen, die letzte Frage, die finde ich auch das ganz gut vielleicht abrundet und wir könnten natürlich noch ewig weiterreden, wie es immer so ist, aber um auch die Aufmerksamkeitsspanne nicht allzu sehr zu strapazieren. Was würdest du jemandem, einer Frau, einem Mann, die sich überlegen, ich möchte jetzt vielleicht Galeristin werden, für einen Tipp mitgeben?
Also wenn der Gedanke schon länger als ein Jahr brütet, dann ist es eigentlich auch schon, würde ich sagen, zu spät. Eigentlich muss man ganz, ganz blöd direkt einsteigen, sich nicht zu viele Gedanken machen. Ich meine, in den meisten Fällen entsteht das ja aus irgendwie einem Prozess heraus, ja. Aber nicht so, das ist der D-Day und da geht's los, sondern eigentlich muss das so ganz organisch weiter entstehen, weil wenn du dir zu viele Gedanken machst und zu viele Ratgeber liest und zu viele Meinungen hast, dann machst du es nicht mehr, würde ich sagen. Vor allem vor dem Hintergrund, was aktuell im Markt passiert. Also jetzt eine Galerie zu gründen, ist eigentlich mehr als blauäugig. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass weitere Energien, weitere Galerien sich gründen und das bloß nicht abebbt. Es soll bloß weiter viele Galerien geben für Konkurrenz und hoffentlich noch mehr messen.
Ja, okay. Danke vielmals, Katja.
Sehr gerne. Danke dir, Markus.